Herzlich willkommen beim Podcast des SC Sparkasse Zollernalb.
Mein Name ist Moritz Liss und ich begrüße euch in Folge 15 des SC Sparkasse Zollernalb Podcast, in der ich zum zweiten Mal in unserer Podcast-Geschichte den Florian Fink von der LSG Zollernalb begrüßen darf. Hey Flo.
Hi Moritz, danke, dass ich hier sein darf, heute zum zweiten Mal. Ich habe gestern schon gesagt, ich hoffe, im ersten Mal hat niemand die Ams bei mir gezählt. Ich glaube, es könnte schon fast im vierstelligen Bereich gewesen sein. Aber ja, ich bin zuversichtlich, dass es heute eine gute Folge wird.
Ich bin auch sehr optimistisch. Ich glaube, du hast dich beim ersten Mal schon sehr gut geschlagen. Und die Ams, die sollen andere zählen, das machen nicht wir. Wir führen hier einfach ein gutes Gespräch. Und mit der Zeit wird es besser, das kann ich dir sagen.
Genau.
Flori, wie geht's dir?
Ja, soweit so gut. Also ich habe keinen Grund, mich zu beschweren.
Wie war deine vergangene Saison? Wir haben als, glaube ich, zweite oder dritte Episode damals gesprochen. Du warst noch mittendrin. Es waren noch einige wichtige auch Wettkämpfe und Events bei dir in Vorbereitung. Wie waren die letzten Wettkämpfe für dich?
Richtig, genau. Also gerade zum Zeitpunkt unserer letzten Aufnahme habe ich dann nochmal einen größeren Trainingsblock gestartet. Und dann, da ging so 3-4 Wochen, glaube ich. Danach bin ich eigentlich jetzt fast nur noch Rennen gefahren. Es ging alles relativ Schlag auf Schlag in den letzten paar Wochen. Und ja, also waren ein paar ganz gute Rennen dabei. Da wäre zum Beispiel noch der Weltcup in Léger in Frankreich zu nennen. Da war ich 77. Was sich jetzt erstmal nicht so mega spektakulär anhört. Aber es war tatsächlich sogar mein bestes Weltcup-Ergebnis bis jetzt. Also das war auf jeden Fall was Positives. Danach bin ich noch ein paar Marathons gefahren. Die Deutsche Marathonmeisterschaft auch noch. Da war ich 25. Das war auch relativ solide. Dann hatte ich noch ein paar Rennen, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Gegen Ende der Saison, dann, wo ich noch mal in Südfrankreich war, an der Côte d'Azur. Aber ja, unterm Strich war es, glaube ich, schon eine gute und zufriedenstellende Saison.
Welche Schulnote würdest du geben für die Saison?
Oh, das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ja, also ich glaube, meinen eigenen Erwartungen, Zielen habe ich schon größtenteils erfüllt. Deshalb würde ich jetzt vielleicht sagen, ja, zwischen 1,5 und 2,0, vielleicht so 1,7. Das, ja, das glaube ich ganz gut.
Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann wäre ich mit so einem Ergebnis extrem zufrieden.
Ja, stimmt.
Damit können wir doch arbeiten.
So gesehen stimmt, ja.
Ich habe gerade nochmal reingeschaut, auch in deinen Kalender, was du so gefahren bist. Es sind ja bei dir schon auch nicht nur die Rennen hier in der Region, sondern du kommst schon auch gut rum. Ja, du hast schon selber gesagt, auch in Frankreich unterwegs. Du warst in Österreich dieses Jahr, du warst in der Schweiz, du warst bei dem Weltcup in Frankreich. Wie sehen denn solche, naja, ich nenne es mal die ganze Planung auf drumherum, wie sieht denn so ein Prozess aus, sich auf so eine Veranstaltung auch mit Anreise und so weiter darauf vorzubereiten? Also zum einen körperlich und die ganze Logistik dahinter würde mich auch interessieren.
Ja, also das ist ein sehr guter Punkt, weil wie wir ja in der letzten Episode schon angesprochen haben, natürlich ist der Aufwand, den wir betreiben, schon ähnlich wie der für jemanden, der das professionell macht. Aber de facto sind wir halt keine Profis, sondern im Prinzip, wenn überhaupt, Semi-Profis oder Amateure, je nachdem, wie man es halt nennen will. Und deshalb steckt da schon auch viel dahinter. Also bei einem Profiteam logischerweise kann man sich das sehr gut vorstellen. Die gehen halt, wenn wir jetzt gerade zum Beispiel einen Weltcup als Beispiel nehmen, die gehen da halt hin und alles ist im Prinzip organisiert. Sie müssen im Prinzip nur noch das Rad nehmen und Rennen fahren, wenn man es mal so platt sagen will. Bei uns steckt ja schon deutlich mehr dahinter. Also meistens, wenn wir jetzt das Beispiel von dem Weltcup, wie jetzt eben da, was wir gerade angesprochen hatten, in Frankreich nehmen wollen, da beginnt es meistens schon relativ früh. Und zwar ist es bei mir so, dass ich nicht genügend weltrangliche Punkte habe, dass ich im Prinzip so beim Weltcup starten darf. Das heißt, ich brauche eine Nominierung über die Nationalmannschaft. Und dafür muss man sich quasi auf den Startplatz bewerben. Das ist meistens so 4 Wochen vor dem Rennen dann. Und die wollen auch gleichzeitig immer schon eine Unterkunft. Das heißt, ich muss schon eine Unterkunft gebucht haben, bevor überhaupt ich weiß, ob ich starten darf. Das passiert dann meistens in ich sag mal, Zusammenarbeit mit unserem Teamchef. Also entweder bucht er das oder wir machen das, je nachdem, wie es halt gerade reinpasst. Und ja, sobald dann die Bestätigung für einen Startplatz da ist, geht es dann halt darum, das alles zu managen, dass man halt auch entsprechend Betreuer mit dabei hat. Gerade beim Weltcup ist es so, dass man meistens schon Mittwoch oder Donnerstag anreisen muss. Und wenn es natürlich nicht in der Urlaubszeit ist, dann hat da auch nicht jeder mal so kurz Zeit von unseren Eltern da mitzugehen. Dann gucken wir ja da, dass wir da jemand dabei haben, der dann halt Zeit hat. Und klar, dann geht es halt darum, dass wir das ganze Logistische, das müssen wir natürlich auch selber im Blick haben, dass wir halt dann, wir haben von einem Team so einen Sprinterbus, dass wir halt dann den meistens nehmen. Und dann gucken, dass wir eben auch Ersatzteile, Pflegen und so weiter, alles dann entsprechend dabei haben. Und meistens, sobald man dann mal am Wettkampfort ist und dann in Wohnung oder Hotel eingecheckt ist, dann läuft es dann meistens relativ leicht. Aber bis dahin ist es schon auch ein doch auch nicht ganz kurzer Weg, den man oft gar nicht so in der Außenwahrnehmung wahrscheinlich auch gar nicht so oft auf dem Schirm hat. Oder logischerweise nicht, ja.
Hat also nicht ganz so viel damit zu tun, wie die Bilder, die ich oder viele andere vielleicht auch im Kopf haben, wenn sie an die Tour de France oder an den Giro denken oder an andere Straßenrennen oder Radveranstaltungen mit schönen Hotels, mit Physiotherapeuten, mit Versorgungswägen, sondern es ist alles mehr handgestrickt, nenne ich es mal.
Ja, das stimmt, wobei man muss sagen, also zum einen haben wir das Privileg doch auch oft in relativ schönen Hotels und Wohnungen und auch in sehr touristischen Orten untergebracht zu sein, also wir leben jetzt nicht immer in der letzten Abstiege, das muss man auch ehrlich zugeben. Und was man auch sagen kann oder wir sind da in unserem Team eigentlich schon noch relativ eingespielt. Also da übernimmt dann jeder halt einen Teil. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie von morgens bis abends durcharbeiten müssen, dass wir das irgendwie alles hinkriegen, sondern das ist ganz gut eingespielt. Und wenn wir im gesamten Team unterwegs sind, dann übernimmt auch unser Teamchef ziemlich viel. Das heißt, es verteilt sich dann schon auch.
Lass uns über den Weltcup sprechen. Das Rennen an sich, wie läuft es ab? Wie sieht so am Renntag selbst die Vorbereitung aus? Wie ernährst du dich? Wie bereitest du dich drauf vor, mental und körperlich?
Genau, also ich bin ja jetzt gerade, wo ich in Frankreich war, das waren zwei Weltcups. Eine war in der Cross-Country-Disziplin, also im Prinzip haben wir, glaube ich, letztes Mal ja schon mal angesprochen, so Formel-1-mäßig grob gesagt, und das andere war ein Marathon. Das hängt natürlich dann auch, oder unterscheidet sich dann auch in der Startzeit natürlich. Wenn wir jetzt aber mal so dieses Cross-Country-Rennen, das ist ja die Disziplin, der ich hauptsächlich unterwegs bin, als Beispiel nehmen. Da war jetzt zum Beispiel das Rennen, ich glaube, der Start war um 11 Uhr oder 10.30 Uhr, ich weiß gar nicht mehr genau. Stimmt gar nicht, es war sogar noch früher. Dieses Mal war es früher, es war um 9 Uhr schon, um 9 Uhr morgens, also relativ früh. Da bin ich dann um 5:45 aufgestanden und habe gefrühstückt, direkt mal gefühlt eine halbe Tonne Reis reingeschraubt. Deshalb so früh, dass eben man noch genug Zeit hat, es zu verdauen. Also da schauen wir schon nochmal drauf, dass es halt eine relativ kohlenhydratreiche Mahlzeit ist, die auch gut bekömmlich ist. Das ist eben so 3 Stunden ungefähr vor dem Rennen. Das war dann in meinem Fall um 6 Uhr, da bin ich dann schön bei gefühlten minus 5 Grad auf dem Balkon gesessen, morgens um 6 und habe meinen Reis gegessen in der Dunkelheit. Und ja, genau. Dann sieht das meistens so aus, dass wir dann, nachdem wir gegessen haben, einfach die ganze Verpflegung fertig machen. Also sprich Flaschen zubereiten. Wir haben in unseren Flaschen meistens auch so ein spezielles Kohlenhydratgetränk drin, dass wir da gut versorgt sind. Das bereiten wir alles vor und dann checken wir meistens nochmal so um den Dreh rum dann auch kurz das Material. In dem Fall war das Wetter relativ gut, aber falls es über Nacht immer im Wetter noch Änderungen gab, zum Beispiel spontan noch geregnet hat, dann könnte es nochmal sein, dass wir da irgendwie noch ein Last-Minute-Reifenwechsel oder so machen. Das war jetzt aber in dem Fall vor dem Rennen da in Frankreich nicht der Fall. Also da war alles, konnten wir alles so lassen, wie wir es auch im Training schon gefahren sind. Ja, und dann mache ich mich meistens so eine Stunde, eineinhalb Stunden vor Rennen auf dem Weg Richtung Eventgelände, beziehungsweise wir hatten jetzt in dem Fall das Glück, dass wir relativ nah am Eventgelände unsere Wohnung hatten. Ansonsten muss man halt, hier steckt gegebenenfalls noch ein Transfer mit dabei. Und dann beginne ich meistens so eine Stunde vor Rennstart mit meinem Warm-up. Das dauert dann meistens so 30 bis 45 Minuten. Da fährt man auch ein paar Mal ein bisschen zügiger, also schon jetzt nicht bloß ganz locker. Und dann ist es so, dass man 15 Minuten vor Start in so einer speziellen Startbox im Startbereich sein muss, weil dann eben die Startaufstellung beginnt. Im Weltcup ist es auch dauert ein bisschen länger, weil dann auch mit Fernsehübertragung und so, das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber genau, da wird man dann aufgestellt und ja, dann geht es Schlag auf Schlag, dann ja, kommt der Startschuss, dann geht's los.
Du hast gesagt, Platz 77, habe ich es richtig im Kopf?
Richtig, genau, ja. Also in dem Großkandrennen, was so der Hauptaugenmerk war, da war ich 77. Und eine Woche später bin ich dann noch einen Weltcup in der Marathondisziplin gefahren. Da war ich dann 45. Muss man aber auch sagen, dass da das Teilnehmerfeld deutlich, deutlich kleiner war. Also die Leistung war tendenziell besser bei dem 77. Platz.
Wie muss man sich das vorstellen? Wo sind da die Unterschiede dann in die vorderen Platzierungen rein? Sind es einfach bessere Talente? Haben die kräftigere Beine? Oder wo liegen da die Unterschiede? Vielleicht auch, ja, ich sag mal, in der Professionalität wahrscheinlich auch, wie die sich auf so Wettkämpfe vorbereiten können.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch oft, was man machen muss, um da weiter vorzukommen. Da gibt es natürlich viele Antworten drauf. Zum einen, wir haben es ja gerade eben schon besprochen. Natürlich sind die da, ich sag mal so, in den ersten 10, 20 unterwegs sind, meistens wirklich auch Profis, die eigentlich fast nichts anderes machen, außer Radfahren, natürlich auch an so einem Wochenende. Also die müssen natürlich dann nicht noch selber die Wohnung buchen oder irgendwie sich selber kochen, sondern da ist natürlich dann alles dafür gesorgt. Ob das jetzt so viel ausmacht, kann man sich drüber streiten, aber natürlich ist das tendenziell schon einfacher. Und klar, natürlich auch vom Training her. Also wahrscheinlich trainieren die jetzt vom reinen Umfang her auch nicht so extrem viel mehr als jetzt ich oder wir. Aber trotzdem haben sie natürlich andere Möglichkeiten. Viele machen dann auch gerade im Sommer nochmal Höhentrainingslager, um da perfekt nochmal vorbereitet zu sein für die Highlights im Sommer. Das kann ich mir natürlich das nicht rausnehmen, wenn ich dann noch studiere und Klausuren schreiben muss, dann sollte ich halt dann da sein und kann dann nicht im Höhentrainingslager sein. Aber klar, natürlich ist einfach auch eine Sache von Talent und Begabung. Also kann halt nicht jeder der Beste der Welt sein und dann muss es halt auch welche geben, die dann eben nicht gewinnen. Und ja, so setzt sich das halt dann zusammen.
Welches Ziel hast du gesetzt für eventuell das kommende Jahr? Solltest du dich wieder qualifizieren? Gibt es noch Luft nach oben?
Ich hoffe doch. Ja, also man muss es vielleicht von vorne her aufdrosseln. Also ich glaube, die ersten ja, 30 bis 40 sind schon so gut wie unmöglich zu erreichen. Ich glaube, also so ein bisschen mein Traum wäre, an einem richtig, richtig guten Tag mal die Top 60 zu knacken. Aber da muss schon extrem viel zusammenkommen. Also ja, der Vereins- oder der teaminterne Rekord bei uns von meinem Teamkollegen Tobi Steinhardt, der war mal beim U23-Weltcup 45. Das wäre natürlich ideal oder genial, wenn ich den Rekord mal noch einstellen könnte, aber ich glaube, wenn ich es mal noch schaffen würde, Top 60, das wäre schon richtig gut. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt mal wieder in dem Bereich rauskommen würde, wo ich jetzt dieses Jahr aufgehört habe, wäre auch schon mal ein guter Anfang. Also wir werden sehen.
Sehr gut, wir werden es auf jeden Fall beobachten und Platz 60 zumindest hört sich jetzt nicht ganz so weit weg von Platz 77. Das wäre doch vielleicht ein ganz gutes Ziel, dass man darauf hinarbeitet.
Ja, es hört sich nicht so weit weg an, aber es ist schon immer ein Stück. Also es ist immer leichter gesagt als getan, leider.
Lass uns das Thema wechseln. Wir haben in den letzten beiden Folgen, also unserer zweiten Runde im Podcast, auch das Thema Vorbilder besprochen mit den anderen Gästen, worüber ich mit dir jetzt auch ein bisschen sprechen will. Du hast viele Wettkämpfe, die nicht vor der Haustür stattfinden. Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch bei euch in der Trainingsgruppe bzw. auch im Verein ein Stück weit als Vorbild dienst für jüngere Radfahrerinnen und Radfahrer. Wie kann man denn überhaupt so die Rennen verfolgen oder wie läuft es so ab, dass die Nachwuchssportlerinnen und Sportler dich beziehungsweise deine Teammitglieder auch sehen können.
Ja, also um uns direkt selber zu sehen, das ist tendenziell eher schwer. Also es gibt bei den Weltcups, wird es im Fernsehen übertragen. Da ist jetzt seit diesem Jahr Discovery, also im Prinzip Eurosport mit dem Boot. Das heißt, man kann die Rennen von den Profis anschauen und tendenziell natürlich, oder ja, wir fahren natürlich auch mit dann, aber wenn man halt nicht in der Spitze mitfährt, dann sieht man eben da auch nicht so viel. Also wenn man jetzt uns als Team oder mich konkret sehen will, das wird eher schwer. Da muss man dann schon auch selber meistens dann zu dem Rennen kommen. Und das Gute muss man aber sagen, also zusammengefasst ist es schwer, da ist einfach die Medienpräsenz im Mountainbikesport noch zu gering, dass man da wirklich abgesehen vom Weltcup Sachen mitverfolgen kann, wenn man nicht selber beim Rennen dabei ist. Gleichzeitig ist aber auch das Gute dran oder das Schöne, dadurch, dass im Prinzip dieselben Leute immer, gerade bei den Weltcups oder auch bei den anderen großen Rennen, fahren ja im Prinzip immer dieselben Leute gegeneinander rennen, weil halt so die Weltspitze so ein bisschen als Tross halt im Sommer von einem Rennen zum anderen pilgert. Und da, das gibt natürlich die Möglichkeit, gerade zum Beispiel in der Schweiz, bei den großen Rennen, da kommen dann halt dann von einem Superstar wie der Nino Schotter, der so einer der besten Mountainbiker ist, die es jemals gab, oder einer der erfolgreichsten auf jeden Fall. Dann fahren da im Prinzip halt Leute wie er und auch Kinder mit 12, 13 beim gleichen Event rennen. Und das ist natürlich was extrem Cooles und was auch extrem Motivierendes, weil das hat man natürlich im Fußball zum Beispiel und anderen größeren Sportarten natürlich nicht so.
Das stimmt, das ist ein spannender Aspekt. Ich glaube, dass du hast recht, gerade in diesen Sportarten, wenn dann diese Events zusammengefasst sind und da mehrere Wettkämpfe am gleichen Ort, zur gleichen Zeit oder am gleichen Wochenende stattfinden, natürlich da eine gewisse Nähe einfach schon da ist, dass man seine oder die Stars der Szene und seine eigenen Vorbilder auch ein Stück weit direkt dann vor Ort erleben kann. Stimmt, das gibt es in den Ballsportarten weniger. Wie hast du dir denn früher Vorbilder ausgesucht oder wen gab es da? Ich kann mich erinnern, beim Fotoshooting haben wir auch drüber gesprochen. Ich kann mich aber nicht mehr an die Namen erinnern, die du mir genannt hast, was deine Vorbilder waren.
Ja, genau. Also ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Bei dem Fotoshooting oder bei unserem Media Day hatte ich mal den Manuel Fumic in den Ring geworfen. Das stimmt auch. Also ich habe schon oder habe auch immer noch so eine gewisse Bewunderung für Leute, die in dem, was sie machen, zu den Besten der Welt gehören. Ich muss aber eigentlich sagen, und ich glaube, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir davor gesagt haben, auch wieder ganz gut. Für mich sind eigentlich so die konstantesten Vorbilder jetzt in meiner sportlichen Laufbahn eigentlich tatsächlich meine Teamkollegen. Also, um es da zum Beispiel gerade der Gabriel Sindlinger oder der Tobi Steinhardt, mit denen ich ja immer noch zusammen Rennen fahre, im Team nennen wir die, haben die den Spitznamen Gabriel, der Unbesiegbare, und der Tobi Steinhardt ist the GOAT, also the greatest of all time. Ist natürlich so ein bisschen sarkastisch, aber da ist schon auch ein wahrer Kern dran. Also man muss sich das so vorstellen, als ich angefangen habe, mit Radrennen zu fahren oder allgemein im Verein Rad zu fahren mit so 6, 7, 8, da waren die dann halt so 11, 12, 13, was jetzt auch nicht mega alt ist, aber die waren dann schon auch teilweise in der Nachwuchs-Bundesliga unterwegs, und später sind dann gerade der Gabriel oder auch der Aaron Beck bei uns aus dem Verein dann für die Nationalmannschaft auch mehrfach im Einsatz gewesen. Das hat mir natürlich so als Junge, kleiner Junge, natürlich extrem imponiert. Und dann natürlich, also ich war mir, glaube ich, schon immer bewusst, dass ich jetzt vielleicht nicht, dass das kein Selbstläufer wird, dann auch dahin zu kommen. Also ich hatte schon immer den Eindruck, dass die tendenziell eher talentierter sind als ich. Aber das motiviert natürlich extrem, dann zu trainieren und an sich zu arbeiten, dass man auch irgendwann dann mal dahin kommt.
Es ist auch tatsächlich der nächste spannende Aspekt, dass man zum einen in den Wettkämpfen seine Vorbilder vor Ort erlebt. Und dann hast du so ein sehr spezielles Beispiel, das gibt es ja immer wieder, dass man so in diese Sportart reinwächst und dann direkt wirklich unmittelbar direkt in der Trainingsgruppe jemand hat, der eben echt gut ist und an dem man so auch aufschauen kann. Das gibt es immer wieder. Ich glaube, ich hatte da auch schon so Geschichten im Tischtennis oder so, gab es dann immer wieder halt so, beispielsweise mit Timo Boll oder so, halt so wirklich große Persönlichkeiten des Sports, die dann auch, weil mit Verlaub dann die Sportart irgendwie nicht zu groß geworden ist oder nicht zu groß ist, weil die dann noch so klein bleibt, dass die dann trotzdem noch so greifbar sind. Das ist tatsächlich auch sehr interessant. Wenn wir das umdrehen, jetzt sprichst du auch ein Stück weit von Vorbildern, die, mit denen du so aufgewachsen bist oder in denen du immer hochschauen konntest. Merkst du auch, dass ihr bei euch im Verein, dass so der Nachwuchs sich auch an euch orientiert? Und wenn ja, wie findet es statt oder wie sieht es aus? Ich kann mir vorstellen, du bist wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise als Trainer vielleicht sogar unterwegs.
Boah, ja, das ist schwer zu sagen. Ich weiß es von niemandem, der ein Plakat von mir beim Bett hängen hat. Und ich kann auch noch ohne Edding aus dem Haus gehen. Also so ist es leider nicht. Ja, ich glaube, da hat schon auch ein gewisser Wandel stattgefunden. Ich habe jetzt natürlich nie konkret jemand gefragt, hey, bin ich dein Vorbild? Das wäre ja auch ein bisschen komisch. Aber ich glaube, dass da schon ein gewisser Wandel stattgefunden hat. Ich glaube, sicherlich auch durch Social Media. Also natürlich hat man mittlerweile ja die Möglichkeit, Einblicke in das Leben von viel mehr Menschen durch Social Media zu bekommen, wie das vielleicht früher der Fall war. Also als ich, wie gesagt, angefangen habe, im Verein Rad zu fahren mit so 7, 8, da hatte ich jetzt kein Smartphone und keinen Instagram-Account. Da konnte ich jetzt nicht irgendwelchen Profis folgen und mir anschauen, was die so machen. Und ich glaube mittlerweile, dadurch, dass man halt dann die heutzutage die Möglichkeit haben, ist vielleicht dann die Bewunderung für Leute, an denen man näher dran ist, jetzt gerade im Verein, wie jetzt mir zum Beispiel, vielleicht nicht mehr ganz so groß, wie das vielleicht früher der Fall gewesen wäre. Aber ja, natürlich versuche ich da auch, zumindest das mich als Vorbildfunktion anzubieten, zumindest mich auch so entsprechend zu verhalten. Und ja, als Trainer bin ich leider nicht tätig aktuell. Ich würde ganz gerne mal eine Trainerausbildung machen, aber leider habe ich das zeitlich nicht so ganz reingepasst bei mir bis jetzt. Aber ja, grundsätzlich finde ich das schon auch sehr wichtig. Ich glaube, das hat der Janik in der letzten Folge auch mal angesprochen. So Vereinsleben ist immer auch ein Geben und Nehmen und ich habe da schon sehr viel bekommen und deshalb bemühe ich mich natürlich, dass ich da auch immer ein bisschen was zurückgeben kann.
Ich glaube übrigens, dass man nicht selbst sagt, okay, ich bin jetzt hier Vorbild für jemanden, sondern aus unserer oder aus der eigenen Perspektive heraus ist eher so, man versucht sich vorbildlich zu verhalten. Ich glaube, so würde ich es formulieren. Und das oder ob man dann wirklich Vorbild für irgendjemand war, bemerkt man, glaube ich, erst im Nachhinein. Also ich bin mir nicht so sicher, ob ich, ich glaube, rückblickend könnte ich jetzt irgendwie sagen, wer für mich früher als Kind irgendwie, ich habe Fußball gespielt, wer für mich da jetzt ein Vorbild war. Und in dem Moment ist es, glaube ich, oft einfach gar nicht so bewusst, obwohl sie trotzdem da sind, diese Vorbilder. Die gibt es ja in jedem Bereich und gerade in der Kindheit und in der Jugend.
Absolut, ja.
Gehst du da mit?
Ja, absolut. Also wie gesagt, natürlich, man will ja auch nicht zu den Leuten hingehen und sagen, hey, bin ich dein Vorbild? Das wäre ja auch komplett komisch. Und da würden wahrscheinlich die meisten Kids im Verein danach sagen, einfach, ja, natürlich einfach so, dass ich dann still bin. Was will der jetzt von mir so sinngemäß? Also das wäre natürlich komisch. Aber es kam jetzt auch nie jemand auf mich zu. Also ich weiß nicht, der Janik hat letztes Mal ja erzählt, dass er von seinen Kids, die er trainiert, dann oft hört, hey, du bist mein Vorbild. Das war jetzt bei mir noch nicht der Fall. Aber ja, würde mich natürlich freuen, wenn sich da manche an mir orientieren. Aber wenn nicht, dann ist es natürlich auch komplett fein. Also kein Stress dahingehend.
Ja, kann ich absolut verstehen. Sehr gut. Letzte Frage, lass uns dann den Ausblick wagen. Du gehst jetzt in die Off-Season, oder? Also Urlaub, Pool bzw. Skifahren, keinen Sport machen und dann irgendwann im Frühjahr gucken wir mal wieder, ob der Reifen noch rund ist und ob es noch fährt, oder?
So ungefähr, genau. Ja, also ich bin jetzt seit 1,5 Wochen in der Saisonpause, habe jetzt tatsächlich das Rad seit 1,5 Wochen auch mit keinem Finger angerührt und werde es auch vermutlich in den nächsten 1,5 Wochen mit keinem Finger anrühren. Genau, jetzt gerade mache ich komplett Pause. Natürlich zum einen, um mich körperlich zu erholen. Also ich habe jetzt gerade in dem besagten größeren Rennblock gegen Ende der Saison, habe ich schon auch gemerkt, dass mein Körper extrem ausgebrannt ist. Dass es Zeit wird, das mal ein bisschen wieder die Batterie aufzuladen. Aber vor allem ist die Pause natürlich auch noch so ein bisschen mental da, dass man ein bisschen, ja, so aus der Leistungssportblase mal ein bisschen rauskommt und darum nutze ich das immer auch ganz gerne, um ein bisschen das Leben außerhalb des Studiums zu genießen, auch vielleicht mal das ein oder andere hopfenhaltige Erfrischungsgetränk nicht stehen lassen, was man vielleicht sonst halt dann macht während der Saison. Und dann werde ich aber dann so, wie gesagt, in eineinhalb, zwei Wochen aber auch wieder mit der Vorbereitung für die neue Saison dann starten. Also nicht ganz bis ins Frühjahr so weitermachen.
Sehr gut. Dann wünsche ich da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei der Erholung und ich bin gespannt, wenn wir in ungefähr einem Vierteljahr wieder sprechen, so um den Jahreswechsel, mit welchen sportlichen Aktivitäten du dich da dann gerade auf die anstehende Saison vorbereitest und in welcher Phase der Vorbereitung du dich da befindest. Danke fürs Gespräch, Florian. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.